Wir werden still zum Gebet. Danke, Jesus Christus, für den neuen Tag, fürs Miteinander, für jedes Einzelne, das da ist. Danke, dass wir heute Morgen wieder dürfen in deine Gegenwart treten und dass du zumindest unter uns bist, so wie es du verheißen hast. Danke, dass du auch Alex ausrüstest mit deinen Worten, dass er kann deine Botschaft weitergeben und dass du austeilst jedem so, wie er es braucht. Schenk uns offene Ohren und offene Augen und offene Herzen für dein Reden. Danke, dass du da bist und dass du bei all denen bist, die nicht da sein können, weil sie krank sind oder in der Ferien oder alt und schwach. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind mit ihnen verbunden durch dich. Danke, Jesus, für all das, was du am heutigen Tag uns schenken willst. Und wir bitten dich auch für all die Glaubensgeschwister, die in nicht so tollen Umständen zusammenkommen können, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Du, dass sie stärken, bist du bei ihnen auch am heutigen Sonntag. Danke für jedes Einzelne, das da mit uns will Gemeinde bauen will. Fürs Miteinander, fürs gegenseitige Helfen. Danke, dass du Gemeinde vor Ort haben willst und wir dürfen Teil davon sein. Da komm du mit uns in den Gottesdienst hinein und lass uns deine Gegenwart ganz klar spüren. Amen.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, wieder mal bei euch zu sein. Bei den nächsten Wochen ein paar Mal noch da sein. Ich habe gehört, die haben das Thema Gemeinde, das ihr behandelt. Und da habe ich gedacht, ich suche mal in der Bibel, wo etwas über Gemeinde steht. Ich habe sehr viel gefunden. Ich hoffe jetzt einfach, dass ihr schon letzten Sonntag etwas über das Thema Gemeinde gehört habt, dass ich nicht aus Versehen über den gleichen Text spreche. Sonst, falls das so wäre, dann wisst ihr, also Jesus hat uns wirklich etwas mit dem wollen sagen. Ich möchte den Predigtext lesen, der steht in Epheser 2, ab Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die fern wart. Und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte mal heute etwas Außergewöhnliches machen. Ich möchte mal den Text von hinten anfangen auslegen. Weil manchmal, wenn man eine Geschichte liest, dann ist es ganz spannend. Man ist mit drin und dann fragt man sich, ja, kommt es echt so raus oder kommt es echt anders raus? Oder wenn man ein Krimi liest, dann fragt man sich vielleicht, ja, wer ist jetzt echt der Mörder? Ich habe 2 oder 3 Kandidaten, die in Frage kämpfen. Aber erst ganz am Schluss merkt man, was ist eigentlich, wo man vielleicht merkt in einem Krimi, wer ist der Mörder, kann man überhaupt die volle Bedeutung von dem Krimi überhaupt verstehen. Und wenn man das weiß und dann das zweite Mal liest, dann liest man es ganz anders und merkt, Moment, ich sehe ganz andere Sachen vorher im Buch rein, die ich vorher nicht gesehen habe, jetzt wo ich weiss, wie es ausgeht. Und der Paulus schließt den Text mit der Aussage: Ihr seid eine Wohnung Gottes im Geist und ihr werdet erbaut zum heiligen Tempel. Und das ist eigentlich das Thema von dem ganzen Text. Das ist seine Schlussfolgerung und um das geht es im ganzen Text. Und wenn man das ein bisschen anschaut, dann versteht man den ganzen Text ein Stück weit besser. Um was geht es an Paulus überhaupt? Der Paulus, er schreibt den Brief an die Epheser. Und die Epheser, ihr seid von Geburt an Heiden genannt worden. Und es ist nicht ganz so knapp, weil Ephesus ist Heiligtum von der Artemis gestanden, der griechischen Göttin. Eines der grössten Heiligtümer in der Antike. Man liest ein bisschen darüber in der Apostelgeschichte. Einer der grössten Kultstätten vom Heidentum im Römischen Reich. Also was der Tempel in Jerusalem für die Juden war, das war der Artemis-Tempel für die Griechen und für die Römer. Also wenn wir von Heiden reden, dann reden wir jetzt also nicht nur einfach von zufälligen Heiden, sondern wir reden jetzt von richtigen Heiden. Und der Paulus sagt, schaut, ihr seid früher Heiden gewesen. Bevor ihr zu Jesus gekommen seid, also es scheint da kein oder ganz wenig Juden gab in Ephesus, vielleicht ein paar, aber Paulus geht davon aus, dass seine Leser da wirklich eigentlich mehrheitlich nicht Juden gewesen sind. Und er sagt, schaut, früher, da sind ihr unbeschnitten genannt worden, ihr seid Heiden gewesen. Und das hat Konsequenzen, sagt er. Ohne Jesus, bevor ihr Jesus angenommen habt, hat für uns all das Folgende gegolten. Ihr seid ausgeschlossen gewesen vom Bürgerrecht von Israel. Also ihr habt nicht zum Volk von Gott gehört. Dann weiter, ihr seid Fremde gewesen, außerhalb vom Bund von der Verheißung. Außerhalb vom Bund von der Verheißung, wo Gott am Abraham gegeben hat, ich will aus dir ein grosses Volk machen. Er hat ihnen gesagt, schaut, jetzt ohne Jesus, da habt ihr nicht dazugehört, nicht zum Volk von Gott gehört. Ihr habt zum Volk von der anderen Göttin Artemis gehört. Ihr habt einfach nicht zum Gott, er ist nicht euer Vater gewesen. Und er geht noch weiter, ihr seid ohne Hoffnung in dieser Welt gewesen. Jetzt denken vielleicht die einen Moment einmal, das ist also schon eine steile Aussage, weil hat nicht jeder Mensch ein Stück weit Hoffnung? Aber es stimmt eben gleich. In einem der ältesten Bücher, die wir haben, aus der westlichen Literatur, also eigentlich das erste Buch in der westlichen Literatur, das wir haben, eins von beiden, das ist die sogenannte Odyssee vom Homer. Und dort ist der Odysseus unterwegs auf seiner Reise und dann kommt er unter anderem auch mal ins Totenreich. Und dort trifft er den griechischen Held Achilles. Und Achilles sagt ihm Folgendes: Lieber ein Sklave sein, der lebt, als ein König, der tot ist. Das heisst, damals haben die Leute zwar schon an das Leben im Jenseits geglaubt, Aber sie haben mit dem nicht irgendeine Hoffnung verbunden. Sondern sie haben gewusst, ich werde mal sterben, aber der Höhepunkt von meiner Existenz, der ist, dass ich jetzt lebe. Und wieso ist das so gewesen? Weil sie denkt, ja, ich werde mal irgendwo eine schattenhafte Existenz im Jenseits irgendwo führen, aber das ist nicht etwas Positives, das ist etwas, was ich dann einfach wird müssen ertragen. Und darum sagt er, Paulus, ihr seid ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt, ohne den wahren Gott in der Welt. Das klingt düster. Aber das Erstaunliche ist, dass Paulus sagt, oh, das ist alles Vergangenheit. Weil jetzt durch Jesus, das sind ihr, das gilt das alles nicht mehr. Ihr gehört jetzt auch zum Volk von Gott. Ihr habt jetzt auch eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht, nämlich die Auferstehung von den Toten. Nicht eine schattenhafte Existenz, sondern ihr werdet eines Tages von den Toten auferstehen. Ihr gehört zum Volk von Gott und Gott ist euer Vater. Ihr seid nicht mehr fern von Gott, sondern durch das Blut von Jesus seid ihr jetzt näher. Ihr seid jetzt näher. Und das ist eine Symbolik, die der Paulus da aufgibt vom Blut von Jesus. Weil es ist so, im Tempel, im Alten Testament, da sind immer wieder Tiere geopfert worden für die Vergebung von der Sünde. Und das Alte Testament ist ganz klar in seinen Aussagen, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Also das ganze Alte Testament, die ganzen komischen Gesetze, die wir im Alten Testament haben, wo immer wieder irgendwelche Tiere geschlachtet werden, die haben eine Aussage, die sie machen. Es ist nicht möglich, durch die guten Werke, die wir machen in unserem Leben, dass wir durch das Vergebung von der Sünde überkommen. Es ist nicht so, dass wir etwas Schlechtes machen und nachher können wir wieder etwas Gutes machen und durch das kommen wir Vergebung über, sondern es braucht es, dass Blut für das vergossen wird. Und darum hat Gott den ganzen Tempel eingerichtet, damit die Israeliten das verstehen. Es ist natürlich wichtig, dass man von der Sünde ablässt. Es ist wichtig, dass man gute Werke tut. Aber das Entscheidende, die Vergebung von der Sünde, gibt es nur dadurch, dass Blut vergossen wird. Und das ist aber nicht einfach so ein Selbstzweck gewesen, weil das Tierblut hat nicht wirklich gewirkt. Sondern es, ist einfach, es hat zeigen, es braucht das Blut für die Vergebung der Sünde. Und jetzt sagt da der Paulus, und Jesus ist jetzt der, der gekommen ist und das definitive Opfer geworden ist, wo im Alten Testament immer wieder symbolisch dargestellt ist, durch das Blut von Jesus haben wir die Vergebung der Sünde und den direkten Zugang zu Gott. Das ist eine reine Gnade von Gott. Jesus, er ist Gott gewesen und ist Mensch geworden und hat sein Blut für uns vergossen. Und weil er Gott gewesen ist, ist sein Opfer so unendlich wertvoll gewesen, dass es für alle Sünden von allen Zeiten gelangt hat. Egal was vorher war, egal was passiert ist, das Blut von Jesus ist genug, weil er ist ein Wesen, das unendlich wertvoll war. Und darum hat er auch für eine unendliche Anzahl von Sünden können sterben. Und vielleicht denkst du, und das kann immer wieder mal vorkommen, dass man den Eindruck hat, also ich habe in meinem Leben eine Sünde begangen und ich muss jetzt einfach sagen, das ist so entsetzlich, ich wage das nicht mal irgendjemandem zu sagen. Ich schäme mich dermaßen. Und dann kann ich dazu sagen, sogar wenn das stimmt. Aber Jesus ist unendlich wertvoll und uns kann immer wieder vergeben werden, weil Jesus viel wertvoller ist und sein Opfer am Kreuz darum umso viel wertvoller ist, als unsere Sünde je kann sein. Der Grund, wieso dass wir immer wieder Vergebung können haben und jeder kann Vergebung haben, egal was wir für Sünden begangen haben in unserem Leben, ist der Jesus, er ist unendlich wertvoll. Und darum ist sein Opfer unendlich wertvoll. Jesus, er ist der, das sagt auch der Hebräerbrief, wo durch sein Blut in den himmlischen Tempel hineingegangen ist und sein Blut auf dem himmlischen Altar dargebracht hat, sodass wir jetzt Vergebung haben können. Dass wir jetzt den Zugang zu Gott können haben. Und das ist, Paulus sagt, und das hat noch einen zweiten Nebeneffekt. Einerseits, wir haben Vergebung von der Sünde. Aber das Zweite, was er dann noch sagt, ist, er hat Feindschaft zwischen den Heiden und den Juden abgebrochen. Und er sagt, er hat den Zaun, den Haken, den hat er abgebrochen. Jetzt das erste Mal, was ist Feindschaft? Also es hat immer wieder Feindschaft gegeben zwischen Juden und Heiden. Und gewisse Völker verstehen sich ja einfach nicht. Das gibt es einfach. Also zum Beispiel Deutsche und Franzosen, Franzosen und Engländer, Schweizer und Deutsche. Klar, man kann sich dann schon irgendwie noch verstehen, aber ja. Woher kommt das? Die Bibel sagt, es hat einen bestimmten Grund. Nämlich, dass mal alle Völker ein Volk gewesen sind in 1. Mose 11. Und dann ist das so eine destruktive Kraft gewesen, dass Gott sich entschieden hat, man müsse da verschiedene Völker daraus machen, die sich gar nicht mehr verstehen. Darum reden wir so unterschiedlich. Dass er gefunden hat, also man muss das ein Stück weit stoppen. Es war wie ein Notstopp gewesen. Und das, durch das ist es zur Feindschaft zwischen verschiedenen Völkern gekommen. Und jetzt ist etwas ganz Erstaunliches. Am Pfingsten passiert Folgendes. Plötzlich versteht jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache. Und das ist genau das Umgekehrte, was im Turmbau von Babel passiert ist. Nämlich, zuerst haben dort alle eine Sprache geredet und dann haben sie dann nicht mehr verstanden. Und im Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt, nachdem Jesus weggegangen ist, nachdem er sein Blut vergossen hat, da ist es so, dass plötzlich alle die Jünger verstehen. Obwohl sie verschiedene Sprachen reden, jeder versteht die Jünger in seiner Sprache. Und das ist etwas Erstaunliches und das ist genau das, was der Paulus da sagt. Oder noch ein weiteres Beispiel, auch aus der Apostelgeschichte. Der Petrus hat eine Vision und er sieht in dem, dass er soll sehr viel unreine Tiere essen und schlachten. Also zum Beispiel Schweinefleisch, die, die damals verboten waren für die Juden, die nur die Heiden gegessen haben. Und nachher ist er zum römischen Zenturium Cornelius gerufen worden und hat ihnen von Jesus erzählt, der ganzen Familie, dem ganzen Haus. Der Heilige Geist ist auf die gefallen und plötzlich, da sagte Petrus, jetzt realisiere ich eins. In jedem Volk, was es gibt, wer immer Gott der gibt, wer Respekt und Ehrfurcht vor Gott hat und seinen Willen befolgt, der ist ihm angenehm. Das heißt, er realisiert, es geht nicht darum, ob du Jude bist oder Heid bist, sondern es geht darum, dass du durch Jesus den Heiligen Geist überkommst und dass beide zu der Gemeinde dazugehören. Jesus, er sagt an der Pause, er bricht Feindschaft ab zwischen verschiedenen Völkern. Und ich glaube, es gibt in der heutigen Zeit kaum etwas, was aktueller ist als das. Weil wir leben heute in einer Zeit, die sehr, sehr ähnlich ist wie damals das Römische Reich. Hat es auch grosse Einwanderungswellen gegeben, Völker sind plötzlich an einem anderen Ort gewesen, man hat plötzlich mit Leuten aus anderen Völkern ganz nah zusammengelebt, es ist ein grosser Wirtschaftsboom auch gewesen, man hat plötzlich mit Leuten zusammengelebt, die in andere Sprachen geredet, die haben anders ausgesehen, als man sich noch vor 200 Jahren gewöhnt war und so weiter. Und das hat ein grosses Konfliktpotenzial auch mit sich gebracht. Und wenn der Paulus von Feindschaft redet, dann ist das nicht so weit. Also nicht nur zwischen Juden und Heiden, sondern auch zwischen Heiden und Heiden. Und der Paulus sagt da eins: Und durch Jesus wird die Feindschaft eliminiert. Weil durch Jesus gehören wir nicht mehr zu verschiedenen Völkern, sondern in Jesus gehören wir alle zum einen Volk von Gott, unabhängig von der Herkunft, die wir haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir heute wirklich als Christen auch können sagen, wir sind ein Tempel von Gott und wir sind ein Volk von Gott. Und wir haben eine Antwort, wo sich heute die Gesellschaft danach sehnt. Nämlich, wenn du an Jesus glaubst, dann ist es nicht so wichtig, ob du aus Afrika kommst oder aus der Schweiz kommst oder aus Deutschland oder aus Südamerika oder aus Nordamerika oder was auch immer, sondern wir gehören alle zum einen Volk von Gott, unabhängig von der Herkunft. Ich habe zum Beispiel mal, mir hat schon mal eine Christin gesagt, also Gott, wo im Alten Testament steht, Israeliten sollen nur Israeliten heiraten. Darum schließe ich daraus, Schweizer Christen sollen nur Schweizer heiraten. Das tönt jetzt lustig. Aber ich sage jetzt mal ein Beispiel, das nicht so lustig ist. Zum Beispiel, ich habe 4 Jahre in den USA gelebt und in den USA war es bis vor einem Jahrzehnt noch so, dass es gesetzlich verboten war, dass Weiße und Schwarze sich dürfen heiraten. Und man hat sich dann auch auf die Bibel berufen und gesagt, schaut, eben, also Weiße sollten Weiße heiraten, Schwarze sollten Schwarze heiraten und so weiter. Wieso? Jeder sollte doch, steht im Alten Testament, jemand von seinem Volk heiraten. Aber es missversteht eins, nämlich durch Jesus gehören wir alle zum einen Volk von Gott. Wir haben keine Feindschaft mehr. Und der Paulus sagt, und der Haken ist abgebrochen. Was ist mit dem Haken gemeint? Es gibt verschiedene Meinungen. Und ich glaube, die wahrscheinlichste, wenn man bedenkt, es geht da um die Symbolik vom Tempel, ist im Tempel, wo damals gestanden ist in Jerusalem, hat es Absperrung gegeben. Es gab einen sogenannten Vorhof von der Heide gegeben und dort ist gestanden, hat es eine Tafel gehabt, wenn irgendwelche Heiden über das rausgehen, über die Grenze, dann werden sie sofort hingerichtet. Wenn wir das mal an Paulus vorher haben, in den Titus dort mitgenommen, jetzt sage ich ab, fertig, ist der einzige Grund gewesen, wo die Römer der Juden erlaubt hat, jemanden hinzurichten. Der einzige Grund. Und es hat eine grosse Tafel gehabt. Also, mit der Kala absprechen und wahrscheinlich, also ich denke, es ist so, der Haken ist genau das, dass jetzt eben nicht Juden wirklich vollen Zugang haben zum Tempel von Gott. Das heisst, egal was unsere Herkunft ist, egal wo wir herkommen, wir haben vollen Zugang zu Gott und wir haben vollen Zugang zu seinem Volk. Und wir haben jedes Recht, Gott anzubeten und wir haben die volle Hoffnung von Gott. Und ich habe jahrelang jetzt mit den unterschiedlichsten Leuten in Vegas gewohnt. Mit jemandem aus Indien, mit ein paar aus Afrika, mit Leuten aus Südamerika oder aus Asien. Also ich gebe es zu, der Inder und seine Pünktlichkeitsverständnis hat mich hier in Wahnsinn getrieben. Zugegeben. Es war mal so weit, dass ein Afrikaner reingestürmt ist, der ihn hätte abholen und ihn angeschrien hat, wieso sei er immer zu spät. Das kann sein. Wir haben unterschiedliche Prägungen, aber trotzdem, am Ende des Tages habe ich im Zusammenleben mit Christen aus anderen Völkern eins gelernt. Am Ende des Tages stehen die mir alle weitaus näher als Schweizer, die Schweizerdeutsch reden, wie ich. Also kein Basler, oder? Also muss ich schon sagen, nicht Basler. Aber die gleichen Wertvorstellungen haben wie ich und den gleichen Gott arbeitet. Die sind mir am Lebensgefühl trotzdem am Schluss nach. Und ich glaube, das ist eine Antwort, die wir heute als Christen geben können und sagen, wir sind ein Volk von Gott und wir sind ein Tempel von Gott. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir unserer heutigen Gesellschaft können sagen. Ja, wir haben unterschiedliche Herkunft und Wertvorstellungen, wenn wir irgendwo, egal wo wir herkommen. Aber durch Jesus haben wir alle den Zugang zu Gott und sind wir alle gleich und gehören wir alle zum gleichen Volk von Gott, wenn wir an ihn glauben und an ihn annehmen. Und ich glaube, darum haben wir auch als Christen die große Antwort auf die grossen Fragen von unserer Zeit. Nämlich, wie könnt so unterschiedliche Völker auf so engem Raum, wo jetzt ein globales Dorf ist, zusammenleben? Nämlich durch Jesus, weil er beseitigt die Feindschaft zwischen den Völkern. Ich habe mal das einem ganz extremen Beispiel gesehen. Das ist, ich bin noch im Studium gewesen und da sind zwei Redner gekommen. Der eine ist früher ein Terrorist gewesen, der für den Arafat gearbeitet hat. Der andere ist ein Scharfschütze in der israelischen Armee gewesen. Also wenn man irgendwie müsste sagen, es gibt zwei Leute auf dem Planeten, die sich niemals werden können verstehen. Und was niemals gut zwischen denen kommt, dann sind es die zwei gewesen. Aber unabhängig voneinander sind sie beide zum Glauben an Jesus gekommen. Und irgendwann haben sie sich getroffen. Und weil sie an Jesus gekommen sind, haben sie sich können versöhnen. Und noch weiter haben sie am Schluss zusammen können unterwegs sein und auf den Jesus hinweisen und sagen, schaut, und Jesus ist der, der die Feindschaft zwischen uns eliminiert hat. Es gibt nicht mehr einen Haken zwischen uns, sondern weil wir beide zu Gott gekommen sind, verstehen wir uns. Das heißt, wie kann das stattfinden, dass es die unterschiedlichsten Völker können vertragen können, indem beide zu Gott kommen? Nicht, man versucht das jetzt zu verhandeln und am Schluss muss man sagen, ein Schweizer und ein Inder werden sich einfach nie vertragen in ihrem Zeitverständnis. Aber wenn man zusammen Gott arbeitet und zusammen zum Thron von Gott kommt, dann tritt das alles in den Hintergrund. Sondern man merkt, was ist das Wichtigste im Leben. Da habe ich als Schweizer müssen merken, pünktlich sein ist wahrscheinlich, ja, es ist immer noch wichtig. Ich habe immer das in meinen Knochen, bin halt ein Schweizer. Aber es ist nicht das Allerwichtigste, was es gibt, sondern das Wichtigste ist, dass Gott geehrt wird. Und am Schluss kommt jetzt der Paulus wirklich dann auf, dass er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, eben wenn er das gesagt hat, er gehört nicht dazu, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also ihr seid jetzt wirklich, ihr gehört zum Haushalt von Gott, egal wo ihr hergekommen seid. Und das kann man auch sagen, wenn jetzt vielleicht die meisten da Schweizer sind. Egal wo wir herkommen, bei Jesus sind wir nicht mehr fremd, egal wie wir uns fühlen. Auch wenn vielleicht eine schwierige Familiengeschichte hat und sich immer fremd gefühlt hat oder sonst vielleicht einfach das ganze Leben den Eindruck hat, ich gehöre nicht dazu. Bei Jesus gehörst du dazu. Egal, was andere Leute sagen. Und der Paulus sagt da, und das gilt jetzt alles für euch, und was ist jetzt so, ihr seid erbaut auf den Grund von den Aposteln und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Und auf Jesus Christus da wächst der ganze Bau zum heiligen Tempel im Herr. Und ihr werdet erbaut durch den Heiligen Geist zu dem Bau, zu einer Wohnung von Gott. Das heißt, der Paulus beschreibt da ein bisschen, was hat es mit dem Tempel dann spezifisch auf sich. Erstens, er sagt, Jesus Christus ist der Eckstein vom Ganzen. Und der Eckstein im antiken Gebäude ist ja so, da hat man immer zuerst gesetzt. Also man hat dort angefangen und von dort aus hat man dann das ganze Gebäude gebaut. Das heißt, Jesus ist der Anfang von dem Bau. Und dann sagt er noch weiter, ihr seid erbaut auf den Grund von den Aposteln und Propheten. Das heißt, Apostel schliessen an Jesus. Sie bauen auf dem, was Jesus gemacht hat. Und ganz interessant, In der Offenbarung wird das neue Jerusalem beschrieben, auch als ein Tempel von Gott. Und es heißt dort, das ganze neue Jerusalem hat 12 Grundsteine, 12 Grundplatten, und auf jeder Grundplatte steht ein Name von einem Apostel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer schon gewährleistet, beim 12. Namen, also 11 Namen sind mir klar, beim 12. Namen habe ich gedacht, Judas sicher nicht. Aber ist es jetzt der Matthias, wo der Judas ersetzt hat, oder ob es der Paulus ist? Das ist eine von den Fragen, die ich erst im Himmel klären kann. Also ich will das sogar schauen. Aber das ist etwas ganz Wichtiges. Ihr seid erwohnt auf dem. Das heisst, wir bauen auf den Apostel und Jesus ist der Eckstein. Und es gibt eine heisse Stelle, eine von wirklich die meistdiskutierte Stelle fast in der Kirchengeschichte. Matthäus 16, 18. Da sagt Jesus: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wirklich, also ich glaube, der meistdiskutierte Vers. Könnt ihr euch vorstellen, das ganze, die katholische Kirche gegründet mit dem Vers, dass der Papst Chef ist über alle. Und es ist ganz interessant. Und manchmal hat man dann Protestanten dann versucht zu sagen, ja, das ist gar der Fels, das ist nicht der Petrus. Ich habe den Text gelesen, leider ist der Petrus. Also es ist kein Kontext klar. Aber der Paulus macht jetzt noch etwas weiteres klar, und auch wenn man die Offenbarung liest. Es gibt nicht nur einen Felsen, wo die Gemeinde von Gott drauf steht, sondern es gilt für jeden einzelnen Apostel. Wir sind erbaut aufgrund von der Apostel und Propheten. Und in diesem Kontext ist klar, Apostel und Propheten meint eigentlich das gleiche Sprache. Also das sind Apostel, die auch Propheten sind. Oder apostolische Propheten. Das heisst, die die Bibel heute geschrieben haben, die Apostel, die den Grundstein gelegt haben von Gemeinde, die ersten Leute zum Glauben geführt haben, auf das ist der Grundstein, und alle anderen, die bauen auf ihrem Berg auf. Also alles, was wir heute machen und alles, was Christen über die Jahrhunderte hinweg gemacht haben, das basiert auf dem Werk von diesen 12 Aposteln. Sie sind der Grundstein und sie haben dann die Worte, die Gott ihnen, die sie von Jesus bekommen haben, niedergeschrieben in der Bibel. Das heisst etwas ganz Wichtiges. Das ist die Grundlage, die wir haben, und alle und die Gemeinde von Jesus steht auf dieser Grundlage, und sie wird immer auf dieser Grundlage stehen. Und etwas noch ganz, wir sind der gleiche Tempel. Wir sind Steine, die weiter eingefügt sind in dem Tempel durch den Heiligen Geist. Und wir sind eingeführt worden, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das heisst, es hat Christen gegeben, die haben im 2. Jahrhundert gelebt, die haben an dem Tempel gebaut. Die haben Menschen im römischen Reich zu Jesus geführt. Da hat es Menschen gegeben im 6., 7., 8. Jahrhundert, die sind ausgezogen und die haben Germanen zu Jesus geführt. Da hat es Leute gegeben, die haben die islamischen Völker zu Jesus geführt. Dann später Menschen gegeben, die sind ausgezogen vielleicht im 19. Jahrhundert nach China, und heute noch kommen Menschen in China zum Glauben und werden eingefügt in den Tempel. Die Menschen von der unterschiedlichsten Herkunft. Aber es gibt eine Grundlage, nämlich die von den Aposteln, die auch Propheten sind. Dass die Grundlage, wo der Heilige Geist seine Gemeinde darauf baut, ist das, was der Apostel gemacht hat am Anfang. Und das ist das, was sie uns überliefert haben. Und das ist das, was sie in der Bibel niedergeschrieben haben. Das heisst, manchmal ist eine grosse Herausforderung, und es ist jeder Zeit die gleiche Herausforderung. Nämlich das, dass man sagt, der bestimmte Punkt, der in der Bibel steht oder im Neuen Testament steht, das kann man heute nicht mehr so sehen. Das ist aber nicht eine neue Meinung. Es sind einfach heute andere Punkte, als es im 3. Jahrhundert gewesen sind. Aber die Grundlage, wo man Gemeinde kann darauf bauen, die Grundlage von dem ewigen Tempel von Gott, wo Gott jetzt erbaut als seine Gemeinde, ist das Wort von Gott. Und das Wirken von Gott basiert auf dem, was da in der Bibel steht. Und Gott hat gesagt, ich werde das Wort bestätigen. Das ist die Grundlage von dem, was ich in der Gemeinde mache. Gibt es unterschiedliche Meinungen, wenn man das im Detail verstehen kann? Leider ja. Und vielleicht denken die, ach, der vorne hat Theologie studiert. Der kann uns das sicher sagen. Ich muss euch leider sagen, je höher studiert, desto mehr Meinungen im Detail. Aber das ist nicht so wichtig. Weil Jesus hat nicht nur die Feindschaft zwischen den verschiedenen Völkern beseitigt, sondern wenn man zu Gott kommt, heisst auch, man hat im Detail verschiedene Meinungen. Genauso, wenn man unterschiedliche Pünktlichkeitsverständnisse hat zwischen Inder und Schweizer. Aber trotzdem, wenn man zusammen zu Gott kommt und weiss, Jesus ist Gott, er ist Mensch geworden, er ist auferstanden und er wird wiederkommen und dann werden die Toten auferstehen und Gott wird sein Leben, wird sein Werk zur Vollendung bringen. Wenn man in dem Bewusstsein zu Gott kommt, dann kann man eins wissen. Auch wenn man es anders gesehen, trotzdem, wir sind ein Tempel von Gott, wir sind ein Volk von Gott. Und wir dürfen eins wissen. Wir sind am Werk, wo schon viele von uns dran sind, aber nicht wir sind genauso wenig aus eigener Kraft dran, wie sie aus eigener Kraft dran sind. Gott hat durch sie ein Werk vollendet, denen, die vor uns waren. Und er wird durch uns etwas vollenden. Und dann werden die Menschen, wenn Jesus nicht wiederkommt vorher, werden nach uns wieder sein, wo das Werk werden weiterführen. Wir sind Teil vom ewigen Werk, wo mit den Aposteln angefangen haben und wo fertig wird sein, wenn Jesus wird wiederkommen. Und wenn wir das eine können wir wissen, unser Leben hat einen Sinn, wenn wir an diesem Tempel mitschaffen und vielleicht nur ein paar ganz kleine Steine in den Tempel einbauen, es hat einen letzten Sinn. Weil das, was wir da machen, das hat, so klein das auch ist, das hat in Ewigkeit Bestand, das wird nie vergehen. Alle Imperien sind vergangen, letztlich alle Tempel werden zerstört, aber eins wird bleiben und das ist der Tempel von Gott, wo seine Gemeinde ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für deine Gnade und danken dafür, dass wir ein Teil von deinem Tempel sind. Danke dafür, dass du so ein grosser und herrlicher Gott bist. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns das einfach immer wieder bewusst machst, dass wir an einem ewigen Tempel mitbauen und dass wir ein Teil von dir sein. Egal, wo wir herkommen, dass du uns erlöst hast, dass wir jetzt einfach den Zugang haben, aber wir fern sind. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, dass du es einfach schenkst, dass wir dürfen einfach einen ganz kleinen Teil dürfen beitragen zu dem ewigen Werk und so dürfen wissen, unser Leben, das hat in alle Ewigkeit einen Sinn. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.